Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerort.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Was für eine ganz besondere Folge. Es ist Donnerstag wie immer, aber es ist der 26.02.26. Hier ist Folge 313. Mein Name ist Benjamin Gollmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ja, Grüße aus dem besten Deutschland aller Zeiten mit den besten Politikern aller Zeiten. Ja, was darf Satire? Aber wir wollen heute mal nicht so kleinlich sein. Die geben sich doch wirklich solche Mühe. Die kleinen Racker im Bundeskabinett. Fast könnte man ihren Worten sogar Glauben schenken.
Das können wir. Das kann Deutschland. Und das machen wir. Wir sind die Zukunftspartei. Wir sind die Macherpartei. Wir sind die Partei der Zuversicht für Deutschland.
Ach, ist Friedrich Merz jetzt gar nicht mehr bei der CDU? Hat die ewige Angela jetzt doch wieder übernommen? Hm. Beim Bundesparteitag in Stuttgart wurde sie ja frenetisch gefeiert. Hm. Ist das Merkel-Mausoleum im Konrad-Adenauer-Haus eigentlich schon bezugsfertig? Die einbalsamierte Merkelin, die man dann immer kurz vor Wahlen auf einer Sänfte durch die Republik karrt.
Ja, Personenkult, so wichtig. Der lenkt nämlich so schön von der Realität ab. Egal ob Merkel, Scholz oder Merz, die Regierungen, die agieren in etwa so wie eine Vierjährige im Spielzeugkaufladen. Maximale Begeisterung beim Greifen, völlige Überforderung beim Bezahlen und komplette Erinnerungslücken an der Kasse.
Und dann laut schreien, wenn jemand Nein sagt. Und wir sind dieser jemand.
Ja.
Nein, liebe Bundesregierung, damit machst du das Land kaputt. Nein, liebe Bundesregierung, Finger weg von der Wirtschaft. Und wenn wir gerade dabei sind, räum doch bitte mal diesen Saustall auf. Vor lauter Bürokratie kann man ja nirgendwo hin mehr treten.
Ja, und wir schauen uns diese politische Spielwiese heute mal genauer an. Außerdem, da fragen wir uns, wie viele Einzelfälle es auf Deutschlands Straßen noch braucht, bis auch jeder Vierjährige bemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Das und mehr gibt's jetzt. Wir starten in den ersten Themenblock.
26.02.26.313. Das sind die Daten unserer heutigen Folge. Ich hab's im Urin. Das wird eine ganz besondere Sendung. Mit einem Bein im Knast, mit dem anderen Bein auf dem Grundgesetz. Das kann ja nur gut werden. Wir leben unseren deutschen Traum, unseren German Dream.
Mein German Dream ist eine bunte, vielfältige, rechtsstaatlich demokratiegetragene und damit sehr viel stabilere Zukunft für alle.
Sagt die nervöse Lehrerin von Fuck You Goethe. Hat sie aber fein auswendig gelernt, die süße Maus. Da wird der böse Lehrer Zeki Müller aber gnädig sein und seine Peitsche stecken lassen. Aber sag mal, wo hat die Schauspielerin Caroline Herfurth denn den Text her?
Vielfalt macht uns stark. Vielfalt sorgt dafür, dass wir ein innovatives, dass wir ein kreatives, dass wir ein wirtschaftlich starkes Land sind. Und deswegen will ich mich ganz herzlich bei German Dream und beim Team des German Dream Awards bedanken.
Ach, schau an, der Vizekanzler erklärt uns den German Dream. Mhm. Fehlt ja nur noch diese Schummeltussi vom ZDF. Die Frau, die ihre Hände immer in Unschuld wäscht, die nie was falsch macht, nie das Gedenken von Charlie Kirk in den Dreck zieht und nie KI-Fake-Videos in ihrer Sendung laufen lässt. Und wenn doch, dann hat sie davon nichts gewusst.
Ja.
Ihr Name ist nicht Hase und sie weiß dennoch von nichts. Ihr Name ist Dunja Hayali.
Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt, Toleranz und Respekt für jeden und jede.
Ja. Toleranz und Respekt für jeden und jede. Das sagen die Promis auf dem German Dream Award. Ein Preis für Vielfalt, gegen Rassismus und für Toleranz.
Wie weit die Toleranz wohl geht bei den beiden? Das können wir ja auch mal in Würzburg fragen. Denn da kam es zu einem ausgesprochen unschönen Vorfall. Am Montagmorgen im Berufsverkehr. Darüber berichtet Mein Franken TV.
Montagmorgen, 7.50 Uhr. Die Polizei wird zum Würzburger Hauptbahnhof gerufen und nimmt dort einen 35-jährigen Mann fest. Er soll zuvor an einen Stand der Zeugen Jehovas in der Bahnhofshalle herangetreten sein und unvermittelt mehrere Stichbewegungen mit einem Messer in Richtung eines 68-Jährigen ausgeführt haben.
Aus dem Nichts mit einem Messer auf andere Menschen losgehen. Ausgerechnet auf Zeugen Jehovas, die seit Jahrzehnten einfach nur rumstehen und nicht einmal Leute ansprechen.
Man stelle sich mal vor, der Angreifer hätte seine Opfer getroffen und ein Blutbad verursacht. So wie vor wenigen Jahren, in derselben Stadt, auch in Würzburg. Und auch darüber hat Main Franken TV berichtet.
Bei den beiden Messerstichen in den Nacken wurde ihr am 25. Juni 2021 das Rückenmark durchtrennt. Sie ist querschnittsgelähmt, wird nie wieder laufen können, nie wieder das Leben von vor der Tat führen können.
Im Woolworths in Würzburg hatte sich der Täter die Messerabteilung zeigen lassen. Er hatte sich ein 32 cm langes Küchenmesser genommen und auf Menschen eingestochen. Er tötete 3 Frauen und verletzte 5 Menschen schwer.
Die beiden Messerangriffe von Würzburg können wir natürlich nicht vergleichen.
Natürlich nicht. Nee, denn einmal war es ein Afghane und das andere Mal ein Mann aus Somalia.
Über den Mörder aus Somalia wissen wir, er ist verurteilt. Allerdings ist er nicht im Gefängnis. Er sitzt in der geschlossenen Psychiatrie. Die Ausländerbehörde Würzburg hat seine Abschiebung veranlasst, aber er wird nicht abgeschoben. Denn eine Abschiebung wäre zu gefährlich. In Somalia würde er dann wieder freigelassen werden und könnte dann wieder nach Deutschland kommen und wieder morden. Das ist die Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft. Der Mörder war übrigens 2015 nach Deutschland gekommen und hatte Schutz gesucht.
Klar. Ob der Messerstecher von Montag auch ein schutzsuchender Schützling der Toleranten seit 2015 ist, das wissen wir übrigens nicht. Ob er psychisch krank ist, wissen wir noch nicht. Vermutlich werden wir es auch gar nicht erfahren. Denn ist ja nichts passiert, ne? Die Zeugen Jehovas, die leben ja noch. Gab ja nur leicht Verletzte.
Von diesem Afghan hören wir vielleicht erst wieder, wenn sein Messer dann tatsächlich durch das Fleisch von Menschen schneidet. Hm. Aber ein anderer Afghane hat für Aufsehen gesorgt. Im Kaufland Altenburg in Thüringen.
Es ist okay, es ist okay. Es ist alles gut, es ist okay. Es ist wirklich alles gut. Hören Sie bitte auf. Das bringt doch nichts. Hören Sie doch bitte auf.
Ja, warum hört er denn nicht auf?
Die Frau hat doch so nett bitte gesagt.
Sag bloß, diesem 27-jährigen Afghanen interessiert es nicht, wenn ihn jemand nett bittet.
Hier kommt die Stellungnahme der Landespolizeidirektion Gera. Nach ersten Erkenntnissen entnahm ein 27-jähriger Mann kistenweise Waren aus den Regalen und warf diese auf den Boden, wodurch zahlreiche Artikel beschädigt und unbrauchbar wurden. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatverdächtige konnte vor Ort angetroffen werden und befand sich nach bisherigen Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand.
Ach was?
Folglich wurde er zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.
Aber es ist ja nichts passiert. Die Zeugen Jehovas sind unverletzt und beim Kaufland, da mussten halt mehrere saure Gurken dran glauben und ein paar Flaschen Rotkäppchen-Sekt. Alles halb so schlimm.
Ist doch alles halb so schlimm. Nein, eben nicht. Was wäre denn gewesen, wenn dieser 27-jährige Afghane in seinem psychischen Ausnahmezustand die Messerabteilung gefunden hätte? Wer sagt denn, dass er dann nicht zugestochen hätte?
Was macht es denn mit den Zeugen des Tatgeschehens da am Bahnhof, wenn mitten im Berufsverkehr ein Mann ja sein Messer zückt und zusticht oder beim Wochenendeinkaufen irrer komplett freidreht? Das setzt den Menschen zu. Das kennen sie nicht. Das kennen die Deutschen nicht und das sollen die Deutschen auch nicht kennen.
Ach kommt, das sind doch wieder Einzelfälle. Die werden jetzt natürlich wieder rausgenommen und für billigen Populismus benutzt.
Ach, ist das so? In diesem Monat haben wir bei Basta Berlin ja noch gar nicht über Einzelfälle generell berichtet. Heute ist unsere letzte Sendung im Februar. Vielleicht machen wir ja so eine kleine Tradition draus. Letzte Folge im Monat, die Einzelfälle des Monats.
16. Februar, tagesschau.de. 20-Jähriger bei Messerangriff schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann auf einem Parkplatz zwischen der Eissporthalle und eines Festzelts eine Stichverletzung. Im Zelt fand eine Karnevalsfeier statt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld wurde der 16-jährige Afghane wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt.
23. Februar, tagesschau.de. In Hagen ist eine Frau mit über 15 Messerstichen getötet worden. Der Verdächtige, ihr Ehemann. Der soll sie früher schon geschlagen haben. Bei der Frau und dem Tatverdächtigen soll es sich um Syrer handeln. Die Frau und der Tatverdächtige haben 5 gemeinsame Kinder im Alter zwischen 4 und 15 Jahren. Die Kinder werden jetzt vom Jugendamt betreut.
6. Februar, die BZ berichtet. 200 Meter lange Blutspur. Hinterhalt, Messerattacke in Hellersdorfer Bar. Unmittelbar nach dem Verlassen der Bar wurde der Mann von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer attackiert. Der Angreifer stach mehrfach zu. Der Verletzte ist Afghane. Die Polizeisprecherin sagt, nach bislang unbestätigten Informationen soll es sich auch bei den Angreifern um Afghanen gehandelt haben.
24. Februar in Bad Hersfeld, Osthessen News schreibt, 17-jähriger Afghane sticht brutal zu, Jugendlicher lebensbedrohlich verletzt. Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld nahmen den tatverdächtigen 17-Jährigen aus Bad Hersfeld kurze Zeit später in der Innenstadt fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder aus dem Gewahrsam entlassen.
5 Einzelfälle aus dem Februar. Wir hätten noch mehr zeigen können. Aber ab wie vielen Einzelfällen gibt es eigentlich ein Problem? Gibt es da so eine Einzelfallregel, die wir noch nicht kennen? Also ein friedlich integrierter Syrer wiegt einen Einzelfall auf? Oder ist das Verhältnis 10:1?
Apropos Toleranz, das ist ja ein Wert und wir sind ja heute bei dem German Dream Award. Welche 3 Werte sind für euch denn am wichtigsten? Welche führt ihr so im Leben ein?
Rechtsstaatliche Demokratie. Das ist meine Religion.
Interessante Religion. Aber tatsächlich glauben auch wir daran. Allerdings nimmt der Rechtsstaat Schaden und die Demokratie ebenfalls. Bei all den Einzelfällen gewinnen wir nämlich irgendwie das Gefühl, dass der Rechtsstaat völlig machtlos ist. Dass er keine Lösung hat für die brutale Gewalt, mit der auf unseren Straßen und Bahnhöfen zugestochen wird. Ich zitiere, nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder aus dem Gewahrsam freigelassen. Das bedeutet, der Tatverdächtige hat auf einen anderen Menschen eingestochen und ist wenige Stunden später wieder auf freiem Fuß.
Das ist auch eine Gefahr für das, was ihr Demokratie nennt. Denn wenn dieses Land uns nicht schützen kann, was ist es denn dann wert? Wenn in diesem Land diese Probleme gar nicht offen benannt werden, ist das dann überhaupt eine Demokratie?
Wenn die monatlichen Morde, Messerattacken und Ausraster nicht das zentrale Thema der Politik sind, was ist denn hier los?
Jetzt könnt ihr alle wieder von Einzelfällen sprechen, von funktionierender Zuwanderung in zehntausenden Fällen und eure German Dream Awards verleihen. Stimmt ja auch. Aber sagt das mal der querschnittsgelähmten Frau. Sagt das mal auf der Beerdigung des 2-jährigen Mädchens, das in Aschaffenburg erstochen wurde.
Wenn das Einzelfälle wären, dann gäbe es dafür Beweise. Dann hätten die Innenminister bereits Statistiken parat. Die Polizei könnte das entkräften. Sie alle könnten beweisen, dass die schwersten Delikte nicht vor allem von Migranten begangen werden.
Wenn Migranten nicht überrepräsentiert wären bei Totschlag, Messerattacken, Körperverletzungen oder Vergewaltigungen, dann könntet ihr uns das ja unter die Nase reiben. Und wisst ihr was? Dann müsstet ihr uns das auch gar nicht unter die Nase reiben, denn dann müssten wir gar nicht darüber sprechen.
Ja, euer Schweigen ist unser Beweis. Wir liegen richtig, ihr wisst es. Und ihr tragt schwere Schuld.
Naja, wir sind im Grunde schon ein Einwanderungsland.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir stehen zu dem Ziel, dass Deutschland ein attraktives Einwanderungsland sein und bleiben muss.
Die Ziele, die wir haben, heißen, dass wir die Fluchtbewegung ordnen und steuern wollen.
Geordneten Migrationspolitik, indem wir Migration besser steuern. Wir müssen die Einwanderung steuern, wir müssen sie besser steuern.
Und dann müssen diejenigen, die eine Bleibeperspektive haben, auch die Chance erhalten, sich gut zu integrieren.
Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die zu uns kommen, auch gut integriert werden.
Ein Einwanderungsland.
Einwanderungsland.
Steuern.
Steuern.
Gut zu integrieren.
Gut integriert werden.
Wir schaffen das.
Das schaffen wir.
Der Zusammenschnitt kam von X vom Account _horizont_. Merkel und Merz klingen nahezu identisch, obwohl 10 Jahre zwischen den Aussagen liegen.
Komisch. Dabei hat der Kanzler sich doch klar von Merkel distanziert. Es gibt doch eine ganz neue CDU jetzt, eine Nach-Merkel-CDU. Und das gilt in allen Bereichen. Zum Beispiel bei der Energiepolitik. Hier kommen 3 März-Aussagen aus den vergangenen Monaten. Ihr erinnert euch, Angela Merkel hatte mit der SPD den Kohleausstieg beschlossen. Friedrich Merz sagt,
Deutschland könne es sich nicht leisten, in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal aus Wind und Sonne die notwendige Energie beziehen, Kohlekraftwerke abzuschalten.
Ihr erinnert euch sicher, Angela Merkel hat zusammen mit der FDP den Atomausstieg endgültig beschlossen. Friedrich Merz sagt,
Deutschland hat die teuerste Energiewende auf der ganzen Welt.
Es war eben ein schwerer strategischer Fehler, aus der Kernenergie auszusteigen. Wenn man es schon macht, hätte man wenigstens vor 3 Jahren die letzten verbleibenden Kernkraftwerke in Deutschland am Netz lassen müssen, damit man wenigstens die Stromerzeugungskapazitäten hat, die wir bis zu dem damaligen Zeitpunkt hatten.
Angela Merkel hat zusammen mit CDU, CSU, FDP und SPD die Energiewende eingeleitet. Dabei bekam sie Unterstützung natürlich von den Grünen, die das Ganze vorangetrieben und in den Bundesländern umgesetzt haben. Es war eine begeisterte, fast Allparteienkoalition für die Energiewende. Und was sagt Friedrich Merz vor einer Woche in Trier?
Die Energiewende, wenn wir sie jetzt nicht korrigieren, bringt uns um.
Das alles sagt Friedrich Merz. Aber was ist denn dann mit dem Pariser Klimaabkommen? Was ist mit dem Green Deal der Europäischen Union und den ganz schönen CO2-Zielen, die wir uns ja alle gesetzt haben?
Lass mich raten, Friedrich Merz sagt, die werden wir durch den gleichen Ofen jagen wie die Kohle?
Ich weiß nicht. Nee, ich würde eher sagen, die gelten einfach weiterhin. Und auch das sagt nämlich Friedrich Merz. Auf bundesregierung.de, da erfahren wir...
Ich will an dieser Stelle keinen Zweifel aufkommen lassen, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung steht zu den Klimazielen, und zwar sowohl zu denen, die wir uns national gesetzt haben, als auch zu denen, die wir europäisch verabredet haben. Wie auch zu denen, die wir international in einer ganzen Reihe von Abkommen vereinbart haben. Das heißt, die Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 wollen wir erreichen.
Alles sehr merkwürdig. Wir hatten eine Bundesmerkel, die für eine Klimapolitik steht, die uns laut einem Bundesfritzen umbringt.
Und wir hatten eine Migrationsmerkel, deren Zuwanderer uns in einigen Fällen tatsächlich umbringen. Wie nennt man dieses undynamische Duo aus Merkel und Merz eigentlich?
Ich würde niemals in meinem Leben einen Menschenvolksverräter nennen.
Natürlich nicht. Aber wie nennt man einen wie Friedrich Merz denn dann? Ein Mann, der kurz nach der Wahl nicht mehr weiß, was er vor der Wahl versprochen hat.
Vergesslich?
Wie nennt man einen Kanzler, der laut Presseberichten genau das vorbereitet hat, der laut Toni Hofreiter genau wusste und sich ins Kanzleramt getrickst hatte?
Ich weiß nicht.
Benjamin, wie nennt man denn den? Wie nennst du einen, der dir heute was verspricht und dich morgen übers Ohr haut? Wie würdest du einen Freund nennen, der genau sowas macht?
Feind? Verräter?
Rate weiter.
Betrüger? Lügner?
Nicht ganz.
Schwachkopf.
Oh, ganz nah dran.
Pinocchio.
Richtig.
Ein Heilbronner Rentner hat Bundeskanzler Friedrich Merz auf Facebook als Pinocchio bezeichnet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei gegen den Mann. Der Vorwurf lautet auf Beleidigung von Personen des öffentlichen Lebens.
Pinocchio. Friedrich Merz als Pinocchio bezeichnet. Übrigens hat der Rentner gar nicht geschrieben, dass Merz ein verlogener Wahlbetrüger ist. Er hat auch nicht geschrieben, dass Merz Pinocchio ist. Er hat den Besuch von Merz in Heilbronn lediglich kommentiert mit Pinocchio kommt nach Heilbronn.
Aber nicht mit der Social-Media-Abteilung der Polizei Heilbronn gerechnet. Die ist tätig geworden und hat den Vorfall zur Anzeige gebracht. News berichtet von über 30 Fällen, die an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurden. Darunter könnten Kommentare wie diese sein.
Der Lügenbaron war mit Kretsche unterwegs. Lackaffe. Auch Münchhausen kam geflogen und das auf einer Kanonenkugel. Kommt der Münchhausen mit der Kanonenkugel? Den Lügner braucht hier kein Mensch.
Sind Kanonenkugeln eigentlich auch Teil des Sondervermögens der Bundeswehr?
Ja, sicher. Das ist die neue Flugbereitschaft der Bundesregierung.
Ah.
Alle Lügner auf die Kanonenkugel und dann ab nach Moskau. Wir schießen mit unseren Ministern direkt auf den Kreml. Das nenne ich mal biologische Kampfstoffe.
Oh komm, Benjamin, ja, zum Glück bist du ja Satiriker. Stell dir mal vor, du wärst Rentner.
Dann wäre ich Häftling. Denn die Staatsanwaltschaft Heilbronn versteht keinen Spaß. Übrigens, ich erkläre euch mal, wie das wahrscheinlich abgelaufen ist. In Heilbronn ist ja wirklich nicht viel los. Ja, es ist ein bisschen spießig. So polizeilich herrscht ja weitestgehend Ruhe. Na gut, im vergangenen Jahr wurden drei Afghanen zu mehrjähriger Haft verurteilt, wegen Selbstjustiz mit einem Messer. Sie hatten in einem Ort bei Heilbronn einen Mann beinahe kastriert. Und im November wurden zwei Afghanen festgenommen. Der Jüngere hat mit einem Messer auf einen 15-Jährigen eingestochen.
Ja, aber sonst passiert im spießigen Heilbronn praktisch nichts.
Richtig, praktisch nichts. Und darum hat die Social-Media-Abteilung auch ganz doll aufgepasst, als endlich was passiert ist. Bundeskanzler und Ministerpräsident kommen in die Stadt.
Und Hass und Hetze sind der größte Gegner unserer Demokratie. Hass und Hetze, das ist wie Messer und Machete, halt nur mit Worten.
Und darum denken sich die Polizisten in Heilbronn, oh Gott, der Kanzler, er wird Opfer von Hass und Hetze. Das können wir nicht dulden. Und weil wir ja gar nicht wissen, was im Deutschland 2526 Hass und Hetze ist, zeigen wir am besten alles an. Die Polizeidienststelle delegiert die Verantwortung einfach an die Staatsanwaltschaft. Lieber mehr melden als zu wenig. Nicht, dass uns einer aufs Dach steigt. Nach oben buckeln und nach unten treten. Oben ist der Kanzler, unten ist der Rentner.
Dann liegt das Ding bei der Staatsanwaltschaft. Und im schlimmsten Fall denkt die sich, lieber nichts falsch machen. Nach oben buckeln, nach unten treten. Und so schicken sie die Polizei zur Hausdurchsuchung. Die klopfen bei dem Rentner und nehmen ihm die Bude auseinander. Und vielleicht nehmen sie ihm auch das Handy weg. Und die Staatsanwälte, die lachen.
How do people react when you take their phones from them?
Der schockt.
Die Staatsanwälte gehen nach dem Motto vor, lieber verfolgen, als uns nachsagen lassen, wir würden nicht streng genug sein. Sie buckeln und delegieren die Verantwortung auf die Gerichte. Kleine gute Nachricht in diesem Fall, Pinocchio ist okay. Mhm. Die Staatsanwaltschaft verfolgt Pinocchio nicht mehr. Aber es geht ja um ein Prinzip.
Ja, generell funktioniert das nämlich genau so. So funktionierte es auch damals bei Robert Habeck und dem Schwachkopf-Meme.
Der Rentner Stefan Niehoff wurde nach einem Strafantrag von Robert Habeck Opfer einer Hausdurchsuchung. Opfer? Ja, Opfer. Denn wegen des Schwachkopf-Memes wurde Stefan Niehoff nie verurteilt. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Die Polizei führte bei ihm also eine Hausdurchsuchung wegen eines Scherzes im Internet durch, der dann nicht weiter verfolgt wurde und versetzte nicht nur den Rentner in Angst und Panik, sondern auch seine Tochter, die Autistin ist.
Nach der Sicherstellung und Durchleuchtung seines Tablets fanden die Ermittler aber etwas anderes. Die Abbildung eines Fotos mit NS-Bezug und der Aussage, Deutsche kauft nicht bei Juden, wahre Demokraten.
Nach meiner Auffassung war übrigens gar nicht so schwer zu verstehen, was der Mann damit sagen wollte. Stefan Niehoff wollte damit nicht die NS-Zeit verherrlichen oder Volksverhetzung betreiben. Er wollte warnen, dass heute wieder Zustände drohen wie damals. Und er wollte sagen, dass die Deutschen eben nicht aus der Geschichte gelernt haben.
Mit diesem Fall Stefan Niehoff waren betraut die Meldestelle gegen Hass und Hetze. Sie gab den Hinweis an die zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet des Bundeskriminalamts. Von dort ging es an das Landeskriminalamt.
Das leitete weiter an die Kriminalinspektion Schweinfurt und die Staatsanwaltschaft Bamberg. Und das alles wegen dem Schwachkopf, der am Ende gar nicht strafbar war. Ja. Erst danach fand man etwas, was dann für eine Verurteilung reichte. Nach meiner Auffassung übrigens eine Fehlentscheidung des Gerichts. Kunst- und Meinungsfreiheit wird eingeschränkt und Inhalte werden falsch interpretiert. Und wenn ich euch sagen soll, warum ich glaube, dass das gemacht wird, dann sage ich euch, weil die erste Instanz lieber zugunsten der Politiker handelt und dann die nächste Instanz das dann vielleicht zurücknimmt. Aber die erste Instanz hat sich immer nichts zu Schulden kommen lassen. Das alles musste Stefan Niehoff über sich ergehen lassen.
Das kann doch wirklich nur ein Witz sein, weil das ist, keine Ahnung, ich kenne das Land, das ist überhaupt nichts mehr wiederzuerkennen, wenn wir hier so im Schwachpunkt sind. Ich habe gedacht, ich bin in einem ganz schlechten Film. Ich denke, da 6.15 Uhr klingelt es bei mir an der Haustür. Ich denke erst mal, so ist es. Und plötzlich hält mir jemand einen Polizeiausweis vor dem Gesicht und einen Beschluss mit der Hausdurchsuchung.
Die Berufung gegen das Urteil wird es nicht geben. Stefan Niehoff lebt nicht mehr. Er ist vor knapp einem Monat an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.
Stefan Niehoff macht keine Probleme mehr. Weder wird er dem weisen Ex-Wirtschaftsminister als Schwachkopf bezeichnen, noch den kompetenten Kanzler als Pinocchio. Das ist wirklich eine gute Nachricht für alle Meldestellen. Für Bundes- und Landeskriminalämter, für Staatsanwaltschaften und Social-Media-Abteilung der Polizei Heilbronn. Stefan Niehoff ist quasi zur Strecke gebracht. Aber es gibt so viele Rentner in diesem Land. Was machen wir denn mit denen?
Im Übrigen, ich möchte, da bin ich vielleicht, ich will nicht sagen allein, aber vielleicht in einer Minderheit. Aber ich möchte Klarnamen im Internet sehen. Ich möchte wissen, wer da sich zu Wort meldet.
Friedrich Merz vergangene Woche in Trier. Er fordert Klarnamenpflicht im Internet. Von wegen, er ist damit alleine, im Saal wird groß applaudiert. Die anwesenden CDU-Funktionäre und Parteigänger sind begeistert. Und darum fährt der Kanzler fort.
Das sind doch häufig genug Leute, die im Schatten der Anonymität größtmögliche Transparenz von anderen fordern. Ich möchte, dass wir das auf gleicher Augenhöhe miteinander unternehmen.
Friedrich Merz spricht von Augenhöhe. Aber der hat eine Kleinigkeit vergessen. Auf der einen Seite, nämlich auf seiner Seite, sind Meldestellen, Kriminalämter und die weisungsgebundenen Staatsanwaltschaften. Auf seiner Seite sind Kanzleien, da sind Ministerien und da ist jede Menge Geld. Und auf der anderen Seite ist Stefan Niehoff mit seiner autistischen Tochter. Sorry, das mag provokant sein, aber es trifft doch genau den Kern. Der abgehobene Überflieger aus dem Sauerland behauptet Augenhöhe, wo gar keine ist. Julius Böhm hat das bei News erklärt.
Wenn ein Rentner Post von der Polizei bekommt mit so diesem Stern oben und Polizei und dann die jeweilige Stadt, das ist einschüchternd. Die Menschen haben in der Regel rechtschaffend, gehen morgens zur Arbeit, noch nie Ärger gehabt mit Polizei, Behörden, vielleicht mal ein Blitzer, der ein bisschen höher ausgefallen ist, aber das war es bei vielen, vielen Leuten. Wenn sowas kommt, das schüchtert ein, das macht Angst. Man muss plötzlich sich mit einem Anwalt beschäftigen, den man vorher noch nie hatte. Dann kommt so ein Strafbefehl, wo drin steht, bezahlen Sie mal 1000 Euro dafür, sonst gibt es ein Gerichtsverfahren.
Ach was? Deutsche Politiker haben tausende Bürger mit Anzeigen und Strafverfahren überzogen. Die Politiker selber konnten sich gar nicht beleidigt fühlen, weil sie die Tweets gar nicht kannten. Erst durch Nichtregierungsorganisationen, die das Geld von der Regierung bekommen und die Regierung informieren, wenn die Bürger die Regierung kritisieren, die Politiker darauf aufmerksam machen. Und dann kommt der Apparat der Strafverfolgung und macht die Bürger platt.
Wir stellen uns in der Politik auch mit Klarnamen und offenem Visier eine Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft. Dann erwarte ich das auch von allen anderen, die sich kritisch mit unserem Land und unserer Gesellschaft auseinandersetzen.
Bei diesen Aussagen können eigentlich nur Politiker klatschen. Der Kanzler behauptet, es würde Waffengleichheit hergestellt werden. De facto gibt es extra einen Paragraphen für Amtsträger. Einen Paragraphen, der sie besser stellt als Bürger.
Ein Paragraph, der laut dem CDU-Politiker Jens Spahn eigentlich Kommunalpolitiker schützen sollte. Das haben sie damals jedenfalls behauptet. Tatsächlich wird er aber tausendfach von Spitzenpolitikern genutzt.
Wie kommt der Kanzler denn jetzt an die Klarnamen, Benjamin? Wie kann er dafür sorgen, dass die renitenten Rentner noch schneller der Strafjustiz zugeführt werden? Was kann man da machen?
5,5 Stunden beschäftigt sich heute ein 14-jähriger Junge oder ein 14-jähriges Mädchen im Durchschnitt am Tag mit diesen Bildschirmen. Wollen wir es zulassen, dass unsere Gesellschaft auf diese Art und Weise nach innen und im Inneren zersetzt wird und in dieser Art und Weise unsere Jugend, unsere Kinder gefährdet werden? Wir müssen uns mit dieser Frage beschäftigen, weil es sind die Feinde unserer Freiheit, die Feinde unserer Demokratie, die Feinde einer offenen und freiheitlichen liberalen Gesellschaft.
Feinde unserer Demokratie, da sind sie wieder, so. Und Feinde bekämpfen wir am besten mit Krieg. Unsere Kinder und Jugendlichen, das sind die armen Opfer, die wir schützen müssen. Und darum nehmen wir ihnen die sozialen Medien weg. Aber das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Angeblich will die CDU darum ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14, aber abwarten.
Und weil die SPD das ja auch grundsätzlich richtig findet, wird es auch so kommen. Und alle applaudieren, denn Kinder, die wollen wir ja alle schützen.
Aber wenn wir eins und eins zusammenzählen, was macht das? 3. Jedenfalls bei Lügnern. Bei Bundeskanzler Merz macht das Folgendes.
Wir zwingen Facebook, YouTube, Instagram, TikTok und X, eine Altersbegrenzung einzuführen.
Das funktioniert am besten mit einer Ausweiskontrolle. Oder mit der EID. Oder mit der Verknüpfung von Kreditkarten.
Dadurch haben wir die Klarnamen und Adressen der Nutzer. Dann führen wir eine Klarnamenpflicht ein und niemand darf mehr anonym Kritik oder Schmähkritik äußern.
Das flankieren wir dann mit unseren NGOs und den Sicherheitsbehörden. Die können jetzt noch schneller Anzeigen fabrizieren und frühmorgens bei Menschen zur Hausdurchsuchung einmarschieren.
Das machen wir dann ein paar Jahre, bis wir Zehntausende Deutsche bestraft haben.
Dann haben wir es geschafft. Und wenn die Bürger sich nicht mehr über uns lustig machen.
Wenn sie den Unterschied zwischen Strafbarkeit und legitimer Kritik nicht mehr kennen. Wenn sie jede Kritik im Zweifel vor ihrem Arbeitgeber verteidigen müssen.
Wenn andere Nutzer die Bürger bei Banken und Chefs angeschwärzt haben, ihre Firmen durch negative Bewertung und Boykottaufrufe zerstört haben.
Dann wird auch der letzte Trottel in Deutschland einfach gar nichts mehr sagen. Keine Kritik mehr. Der Kanzler kann durchregieren. Und er nennt es Jugendschutz. Er nennt es Augenhöhe.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, mein Klarname ist Benjamin Golme. Ich bin Journalist, Satiriker und Demokrat. Ich halte Sie nicht für Pinocchio. Den fand ich nämlich ganz niedlich. Sie halte ich für gefährlich. Sie wissen ganz genau, was das Internet ist. Das Internet stellt Ihre Macht in Frage. Mit anonymen und freiem Internet gibt es keine Diktatur. Sie wollen das anonyme und freie Internet zerstören. Ich bin Benjamin Golme. Ich bin Demokrat. Was sind Sie?
Die Feinde unserer Freiheit, die Feinde unserer Demokratie, die Feinde einer offenen und freiheitlichen liberalen Gesellschaft.
Friedrich Merz, unser Bundeskanzler. Ihr habt nicht gehört, was Herr Jopper eben gerade gesagt hat, als die Einblendung da gewesen ist? Wird ja immer schlimmer. Ja. Wer hätte das gedacht? Es kann wirklich noch schlimmer kommen.
Wer hätte das gedacht, in der Tat. Und im zweiten Teil haben wir nochmal einen kleinen Rückblick auf Kanzler und Kanzlerin, die wir schon hatten. Aber es scheint eine gewisse Steigerung in der Luft zu liegen.
Ah. Ich sage dir, es erschreckt mich wirklich. Mittlerweile haben wir doch alle die Kompetenzen, ein kleines bisschen in die Zukunft zu schauen. Wir haben doch alle die Kompetenzen zu verstehen, wo Gefahren drohen. Und hier ist es doch offensichtlich, dass eine Gefahr droht. Wenn ihr euch anhört, wie Friedrich Merz über das Internet spricht, über soziale Medien spricht, über Nutzer spricht, dann behauptet, er will ja gar nichts Schlimmes. Er möchte ja nur Augenhöhe. Er ist der Bundeskanzler. Er ist Politiker. Das ist etwas ganz anderes als jemand, der seine Meinung sagt und aus dem Volk kommt. Und es gibt so viele Gründe, warum es keine Klarnamenpflicht im Internet geben sollte. Wir haben das schon mal angedeutet, ja? Was ist denn, wenn du Lehrer bist, wenn du Beamter bist, wenn du Angestellter im öffentlichen Dienst bist?
Ja.
Egal was, es gibt immer legitime Gründe, nicht sein Gesicht in die Öffentlichkeit zu halten.
Richtig.
Und er möchte das alles abschaffen. Und diese Klaköre auf der Veranstaltung klatschen und niemand sieht es. Die SPD ist natürlich auch dafür, richtig, und Social Media, und dann kommt bestimmt gleich noch eine Ethikratsvorsitzende um die Ecke und sagt, naja, das müssen wir irgendwie machen für die Kinder. Aber was dahinter steckt, das tun so, als wenn sie gar nicht wüssten, worum es geht.
Weißt du, was dann als nächstes kommt nach der Klarnamenpflicht im Internet? Klarnamenpflicht bei Wahlen. Musst du dann auch grundsätzlich deinen Namen auf den Wahlzettel schreiben, damit die genau wissen, dass du nicht falsch gewählt hast.
Innenminister Dobrindt will den Verfassungsschutz umbauen. Endlich hin zu einem echten Geheimdienst, was du vielleicht nicht wusstest. Bislang ist es nur ein Nachrichtendienst.
Nein.
Er sammelt nur Informationen und gibt sie dann der Polizei und die kann dann verhaften.
Mhm.
Nein, Dobrindt will daraus einen echten Geheimdienst machen und alle sagen, oh ja, das ist notwendig wegen der Gefahr aus Russland. So wird es begründet. Der Inlandsgeheimdienst, Verfassungsschutz, soll mehr Kompetenzen bekommen, weil die Gefahr aus Russland kommt. So wird das begründet. Dann haben wir Ursula von der Leyen, die einen europäischen Geheimdienst aufbaut. Dann haben wir Ursula von der Leyen, die seit Jahren sagt, dass wir Zensur im Internet brauchen, weil Hass und Hetze die größten Gefahren sind. Dann haben wir einen spanischen Premierminister. Die Spanier, die Sozialisten, die nicht nur sagen, natürlich müssen wir das Internet schärfer kontrollieren, die auch sagen, natürlich brauchen wir einen Austausch, denn wir wollen hier nichts mit Nazis zu tun haben, deswegen holen wir lieber Migranten rein. Haben sie wortwörtlich so gesagt, Vertreter der Sozialisten in Spanien. Leute, es ist sowas von krass, was auf dieser Welt passiert, aber Hauptsache, die S-Bahn kommt nicht pünktlich. Darüber rege ich mich dann gleich auf.
Und frag doch bitte mal, egal ob das jetzt in der Fußgängerzone dir irgendjemand fragen würdest oder im Bekanntenkreis oder am Stammtisch, wo glaubst du denn ist die größte Gefahr? Ist es der Russe? Also fühlst du dich jetzt persönlich vom Russen jetzt gerade bedroht, weil der in dein Heim eindringt? Oder ist es B, Hass und Hetze im Netz? Oder sind es möglicherweise C, die gar nicht mehr so einzelnen Einzelfälle in unseren Fußgängerzonen? Ich glaube, ich kenne bei den meisten die Antwort.
Ja, das ist es. Und wenn wir das so klar sehen und benennen können, wisst ihr, wir sagen ja gar nicht, dass es so kommt. Wir müssen ja erstmal abwarten, wie ihre tolle Social-Media-Gesetzgebung so aussieht für unter 14-Jährige. Vielleicht passiert das ja gar nicht, was wir meinen. Aber wir erkennen doch die Gefahren und wir wollen ihnen jetzt in den Arm fallen. Mhm. Aber wo sehe ich denn die hochintellektuellen Diskussionen von Dunja Hayali und von anderen ARD- und ZDF-Journalisten, die das aufgreifen und die sie genau damit konfrontieren? Ich meine, was Daniel Günther macht, ist doch gruselig. Und was er da bei Lanz gemacht hat, war gruselig. Und auf einmal finden wir das dann bei Friedrich Merz wieder.
Ja.
Alles gruselig. Ja, ja. Und die gruseligste von allen ist übrigens Jacinda Ardern, ehemalige Premierministerin von Neuseeland. Da habe ich gerade wieder eine Rede von ihr von 2022 gesehen. Jacinda Ardern, die gesagt hat, informieren Sie sich nur aus Regierungsquellen, denn wir wollen es gut mit Ihnen meinen. Denn das ist genau die Alte, sagt dann...
Ja, aber Entschuldigung, Karl Lauterbach hat damals nichts anderes gesagt als Jacinda Ardern.
Ja, na sicher, na sicher. Also es ist wirklich richtig gruselig. Und jetzt gibt es ja neue Vorwürfe gegen Alena Büchs, unsere ehemalige Ethikrat-Vorsitzende. Und jetzt ja in Amt und Würden beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da hat sie jetzt ja eine eigene Sendung.
Ja, da kommt jeder.
Jetzt gibt es also Vorwürfe, dass ihre Doktorarbeit möglicherweise nicht in Ordnung ist. Wisst ihr was? Da scheiße ich drauf. Auf ihre Doktorarbeit scheiße ich. Diese Frau ist eine der wichtigsten Playerinnen der Pandemie in Deutschland gewesen. Denn der Ethikrat wäre genau der Ort gewesen, wo man hätte sagen können, Sag mal, was ist denn hier los? Ihr sperrt die Kinder ein, dabei sind die Kinder gar nicht gefährdet. Mhm. Ihr zwingt die Kinder zur Impfung, dabei sind die Kinder gar nicht gefährdet. Das Gleiche gilt für junge Erwachsene. Das Gleiche gilt bis ins relativ hohe Alter. Warum diskutiert ihr überhaupt über eine Impfpflicht? Das können wir alle gar nicht befürworten. Mhm. Das hätte der Ethikrat sagen müssen. Extrem wichtige Institution. Erstens Ethikrat mit Büx. Zweitens Leopoldina. Oh, mit Drosten, denn auf die haben sich bezogen. Und da seht ihr, wer eigentlich genau die Zahnräder im Netz sind. Sie delegieren die ethische Frage an den Ethikrat und die medizinische Frage an die Leopoldina. So haben sie es gemacht. Und dann hatten sie noch weiterhin das Robert-Koch-Institut mit Lothar Wieler, von dem wir wissen, dass er weisungsgebunden ist, was wir immer gesagt haben, womit wir mittlerweile die Beweise dafür haben. Und dann haben wir das Paul-Ehrlich-Institut, was erst in Person von Klaus Psychotech Werbung für die Impfung macht und Unbedenklichkeit ausstellt und dann dafür zuständig ist, die Impfung zu kontrollieren auf Sicherheit. So haben sie es gemacht, Leute. Und das liegt so offen auf dem Tisch, dass ich dafür keine 9 Milliarden brauche, um es auszusprechen. Ihr seid richtige Versagerjournalisten bei ARD und ZDF. Und darum rennen der Süddeutsche auch die Abonnenten davon. Und darum braucht überhaupt keiner Spiegel Online. Weil ihr gar keine Ahnung von eurer Arbeit habt.
Psychotech, Wieler, Drosten und wer war die?
Büx
und Büx. Klingt nach einem ganz prima neuen Format bei der ARD. Vielleicht ja sogar im Abendprogramm. So eine Talkshow, wo nur die vier immer wieder auftreten.
Ja, ich hatte das Gefühl, das hätten wir jetzt jahrelang gehabt. Moderiert von Karl Lauterbach.
Und Markus Lanz.
Ey, wirklich.
Apropos Klarnamenpflicht, die habt ihr bei YouTube glücklicherweise nicht. Und das ist schön, weil ihr auch fleißig immer unter unsere Videos kommentiert. Übrigens, immer mal wieder lesen wir auch, oh, mein Kommentar wurde gelöscht. Wir löschen hier übrigens überhaupt nichts. Also wenn da irgendwas nicht stattfindet, dann weil YouTube nicht wollte, dass ihr da gerade stattfindet. Da haben wir nichts mit am Hut. Aber wir lesen gerne wieder ein paar Kommentare von euch vor. Vielen Dank dafür. Ich habe von Holz, das ist, glaube ich, kein Klarname.
Holz.
Ja, da ging es ja um die Subventionen, über die wir gesprochen hatten letztes Mal. Und hier heißt es, Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf, Duisburg. Subventionen, Spielzeit 2010, 35 Millionen Euro. Besucher 269.000. Das heißt, Zuschuss pro Ticket 85 Euro. Beide Nachbarstädte haben zusammen 1,2 Millionen Einwohner. Kann man sich nicht ausdenken.
Wieso nehmen die überhaupt Eintritt? Okay, aber das ist Kunst. Da halte ich als Banause mich lieber raus. Ne?
Dann hat der Andreas uns geschrieben, entbehrliche Leute für entbehrliche UN-Posten. Das schöne Geld, die wahnsinnige Bürokratie, die gigantischen, vergammelten Immobilien in bester Lage. Die UN schafft keinen Frieden, keinen Wohlstand, macht nicht satt, veranstaltet eine unanständige Umverteilung durch und spielt mit einigen wenigen Oligarchen. Weltregierung, das kann weg. Andreas, vielen Dank für diese Meinung. Ich würde da auch mal meinen Hans-Josef drunter setzen.
Eine E-Mail von Kirsten. Hallo ihr zwei. Ich halbiere jetzt die Zwangsgebühr und zahle nur noch für die ARD. Fake News kann ich nicht unterstützen. Weg mit dem ZDF. Bezieht sich natürlich auf die KI-Geschichte aus der vergangenen Woche.
Ja, ja, richtig.
Und was kam dann kürzlich raus? Bei der ARD. Die ARD hatte eine Rede von Friedrich Merz zum Thema gemacht und dann gezeigt, wie Angela Merkel applaudiert hat.
Na, es war noch besser. Es ging ja um die Wahl von Friedrich Merz nochmal zum Parteichef. Und dann klatschen sie alle 10 Minuten, dann wird die Merkel da eingeblendet. Die hatte zu dem Zeitpunkt schon lange den Saal verlassen. Als wenn implementiert wird, Merkel steht zu 100% hinter Merz und deswegen müssen wir zu 100% hinter Merz stehen.
Richtig. Es war also erneut ein Fake, erneut Mausgerutscht. Das ist übrigens ganz witzig. Ich glaube, meine Kollegen vom Kontrafunk werden auf jeden Fall diesen Mittelteil jetzt nicht hören. Es tut mir ein bisschen leid. Jetzt immer eine Anekdote. Mhm. Es war also Mittwochmorgen in der Redaktionskonferenz und wir besprachen, was dann am Abend in der Sendung, die ich moderiere, so gemacht wird. Und dann schlug einer vor, wie findet ihr denn diese KI-Geschichte vom ZDF? Und ich so, stinklangweilig. Finde ich stinklangweilig. Und dann habe ich das Thema erfolgreich abgebügelt. Nach Feierabend, am Mittwochabend oder Donnerstag, sehe ich dann aber, wie Julian Reichelt und Max Mann hat das bei News besprechen.
Ja.
Und auf einmal merke ich, ich hatte nicht alle Informationen. Mm. Dass das zweite deutsche Fernsehen vorher gesagt hat, dass das durch ein technisches Problem nicht übermittelt wurde, dass es ein KI-Video ist, ist ja ganz entscheidend. Denn sie haben gesagt, wir wussten, dass es KI ist, wir wollten es kenntlich machen, aber durch technische Probleme haben wir es nicht getan. Danach ruderten sie zurück und sprachen von einem Versehen. Dann haben sie da ihre Korrespondentin für verantwortlich gemacht. Aber am Anfang haben sie gesagt, Und die Anmoderation von Frau Hayali deutet darauf hin.
Natürlich.
Also ihr kennt das Thema vielleicht. Mhm. Das muss ich wirklich sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, weil ich keine Lust auf das Thema hatte, weil ich dachte, da regen sich wieder alle bloß auf und wollen...
Naja. Ja, ist doch richtig, wenn sich alle aufregen.
Ja, und, richtig, wenn ich mal einen Fehler mache.
Ja,
zum Beispiel, wenn ich Jessica Stockmann sage, anstatt anderen Vornamen.
Jessica Stockmann Stich, das ist die Frau von Michael Stich gewesen.
Richtig, ist aber nicht die neue Moderatorin von Fair Talk.
Richtig, dann hätten wir auch den Fehler von der vergangenen Folge ausgebügelt. Ich finde, der Till Eisenspiegel hat was sehr Wichtiges geschrieben, was ich euch hiermit vorlesen möchte. Der größte Feind ist eine passive Gesellschaft. Null Charakter, null Selbstvertrauen, null eigene Meinung, null Widerstandspotenzial, null Selbstbestimmung, null Haltung, null Chance auf Besserung. Gute Nacht. Und daraufhin hat dann der Wolfgang drunter kommentiert, alles Symptome von Long-Tagesschau. Fand ich sehr nett.
Das Krasse ist, dass wir aus meiner Sicht überhaupt keine Diskussionskultur haben.
Ja, ja.
Die Mehrheitsmeinung ballert die Minderheitenmeinung einfach weg und die Minderheitenmeinung kommt gar nicht zu Wort. Obwohl die Minderheitenmeinung nach unserer Überzeugung häufig die Mehrheitsmeinung ist.
Ja, ja.
Also egal ob jetzt Klimawandel oder Zuwanderung, da wird versucht, alles wegzublocken. Und wenn wir über Rechtsstaat sprechen, über Strafverfahren, über diese ganzen massiven Probleme, wir müssten tatsächlich eine ganz große Debatte aufmachen, wo unser Land steht und was wir mit diesem Land eigentlich wollen und wie wir diese über 1 Million Strafverfahren eigentlich mal abbearbeitet bekommen, wie wir damit umgehen, da werden wir gleich drüber sprechen, dass die Verwaltungsgerichte lahmgelegt werden. Mhm. Was du, glaube ich, gleich gar nicht drin haben wirst, ist ja, dass Baugenehmigungen und Bauverfahren zurückstehen müssen gegenüber Asylverfahren. Mhm. Das heißt, wir können nicht mehr bauen, weil wir so viele Asylbewerber haben, die abgelehnt wurden. Es ist richtig krass. Und ich mache viele Fehler, immer wieder. Ja, hin und wieder korrigiere ich sie auch, aber ich kann mir die meisten davon merken. Zum Beispiel habe ich vor einigen Wochen gesagt, wenn du Polizist in Berlin werden willst oder in Deutschland, dann musst du deutscher Staatsbürger sein. Mhm. Einer von unseren schlauen Zuschauern hat gesagt, nein, so ist das nicht. Ich glaube, die korrekte Aussage wäre gewesen, dann musst du EU-Bürger sein.
Richtig, genau.
Aber jetzt halte ich mal fest, was es Neues gibt aus der Polizei Berlin. Mhm. Die Bild hat am Dienstag gemeldet, jeder dritte Polizeibewerber scheitert beim Deutschtest.
Oh.
Und jeder dritte war untertrieben, denn es sind 39% der Bewerber schaffen es nicht, ein Diktat sauber zu schreiben. Mhm. Das Diktat werden wir irgendwann mal verlinken. Das kann man nämlich auch üben. Bei YouTube gibt es ein Video dafür. Okay. Könnt ihr mal gucken, ob ihr bereit seid für den Polizeidienst in Berlin.
Heft raus, Diktat.
Das Gute ist ja auch, oder was Witzige ist, die Verwaltung sagt, das liegt jetzt nicht an dem Migrationshintergrund. Also sowohl autochthone Deutsche als auch Deutsche mit Migrationshintergrund, die sich bei der Polizei bewerben. Beide können kein Deutsch. Und das Allerbeste ist, das betrifft auch Abiturienten.
Na, die Leute, die Kiddies, die tickern ja nur noch auf dem Handy. Wie sollen die denn lernen, wie man jetzt plötzlich bei einem Diktat richtig schreibt? Möglicherweise sogar handschriftlich. Oh Gott, das geht halt nicht.
42% der Bewerber, die durchgefallen sind, hatten Abitur und Studium. Also du kriegst nicht nur deinen Berufsabschluss, deinen Schulabschluss hinterhergeschmissen, auch dein Abitur und dein Studium.
Wir haben einen handschriftlichen Brief bekommen, Benjamin, den kann ich
dir geben. Okay, das ist klar.
Übrigens redaktion@basta.berlin, da könnt ihr auch jederzeit unsere Adresse erfragen, für was auch immer ihr uns gerne schicken wollt.
Genau. Oh wow, das ist garniert mit einer BEZ.
In der Tat.
Das ist mega.
Krass.
Vielen Dank für eure großartige Arbeit. Eure Recherchen und euer Gespür für interessante sowie wichtige gesellschaftspolitische Themen. Ich verfolge jeden Montag und Donnerstag eure Sendung. Ihr schafft es, in diesem zunehmend verrückt werdenden Land und der Gesellschaft den Wahnsinn mit Humor halbwegs erträglich rüberzubringen. Das schreibt uns Tine.
Tine, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Das bedeutet uns sehr viel. Und falls ihr auch, ihr habt jetzt die letzte Chance, im Februar uns noch eine BEZ überzuhelfen, das wäre ganz, ganz fantastisch und das hilft wirklich sehr. Das, wie du siehst, Tine, das kommt hier in gute Hände, nämlich in die BEZ-Dose. Die BEZ, die Basta-Einzugszentrale, ist geöffnet.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für alle, die im Februar dabei gewesen sind. Und wer jetzt nochmal zum Ende des Monats mitmachen will, geht per PayPal, geht per Banküberweisung. Und Informationen gibt es unter unserem Video und auf unserer Homepage basta.berlin. Ganz herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank. Und ich habe noch einen kleinen Kommentar von Schodde. Schodde hat nämlich geschrieben, habe gerade das süße T-Shirt bestellt. Deutschland braucht Eier, passend zu Ostern. Zeig's doch nochmal. Das ist natürlich in unserem Webshop zu erhalten und wir finden es übrigens auch sehr süß. Also wenn ihr Ostern ganz gerne mit uns und den Basta-Hasis verbringen wollt, auf basta.berlin gibt es ebenfalls unseren Webshop.
Ist das putzig. Das ist ja ein Joppi-Hasi und ein Golmi-Hasi.
Ja.
Ganz ohne Fell, der Golmi-Hasi. Das ist aber süß.
Ein Nackthase.
Nackthase. ich hatte im Wochenstart ja gesagt, dass ich hier nochmal Fotos von meiner Reise durch Berlin zeigen könnte. Wollen wir uns das noch gönnen? Du hast richtig Bock, ne? Ich weiß, du willst es wieder wegbügeln, aber egal. Also, der Carsten hat gesagt: Geil, Benjamin war in Tegel, da komme ja ich auch her. Benjamin, zeig auf jeden Fall die Fotos vom Berliner Niedergang nochmal bei Basta Berlin.
Kannst ja mal einen Schnelldurchlauf machen, die können wir ja einblenden auch.
Wir werden die dann einblenden.
Für die, die uns nur hören und nicht sehen, werden wir natürlich kurz beschreiben, was da drauf ist. Man muss dazu sagen, du warst gar nicht lange unterwegs, aber die Fotos sind alle in einem sehr kurzen Zeitraum entstanden, ne?
Alle innerhalb von weniger als einer Stunde. Mhm. Davon war ich die meiste Zeit in der S-Bahn und konnte nicht fotografieren. Es ging ja los, meine Erzählung, am S-Bahnhof Friedrichstraße. Mhm. Da ist gerade Megabaustelle, aber auch schon seit 13 Jahren.
Richtig.
Vor 13 Jahren ist da ein großer Betonbrocken von der Decke in den Fahrgastbereich gefallen. Mhm. Und seitdem hat man Zweifel, ob das Bauwerk eigentlich trägt.
Und die Zweifel sind seit Jahren da.
So ist es.
Ja.
Und ganz aktuell ist der große Edeka-Supermarkt für Wochen gesperrt, weil man dort jetzt das Bauwerk untersucht. Bei dem Bau des S-Bahnhof Friedrichstraße, gut, da war alles noch in Ordnung, aber bei der Renovierung ab dem Jahr 1999 hat man leider vergessen zu berücksichtigen, dass der Bahnhof vibrieren könnte, wegen der Bahnen.
Ach was?
Und deswegen wird das Bauwerk beschädigt. Gut, ich fuhr dann also weiter und jetzt kommt unser erstes Foto, das ist der S-Bahnhof Wedding. Da haben wir ja normalerweise solche Anzeigen, wo man sieht, wann die nächste Bahn kommt.
Digital.
In 2 Minuten. Ist hier nicht mehr der Fall. Da hat man einfach einen Aufkleber drauf gemacht. Wir sind wieder im analogen Zeitalter. Da fährt irgendwann Ringbahn 42. Ich wartete dann und eine Bahn fuhr ein auf dem anderen Gleis. Und ich lüge nicht, es knallte wie zu Silvester. Funken, Rauch. Mhm. Unter der S-Bahn zieht übers Dach. Und ich denke mir so, ich werde jetzt wirklich Zeuge, wie ein S-Bahn-Zug abfackelt. Mhm. Schon Handy rausgeholt, Videokamera angestellt und gewartet, was da kommen möge. Eine Minute später fährt der Zug weiter. Das soll wohl so.
Das ist ganz normal, Benjamin, so lange nichts brennt. Aber vielleicht ja deswegen.
Dann habe ich das nächste Foto, ebenfalls erstmal auf Wedding. Da liegt ein Starkstromkabel offen. Warum nicht? Kann man ja vielleicht sein Handy laden oder zum die S-Bahn. Dann gucke ich an die Decke.
Ich auf doofe Gedanken.
Dann gucke ich an die Decke und gucke so, was ist denn hier los? Das sieht ja irgendwie ganz schön verkokelt aus. Ja, richtig. Hat ja auch gebrannt am S-Bahnhof Wedding und zwar zu Silvester. Sieht jetzt so aus. Dann steige ich ein in die Ringbahn und der erste Blick fällt auf den Boden. Da seht ihr dann diese Alufolie mit Brandlöchern. So sieht es aus, wenn Menschen Drogen konsumieren. Harte Drogen. Neulich übrigens auch gesehen, 2 Stationen entfernt von Brandenburg, ganz am Rand von Berlin, in Ransdorf. Offene Drogenszene. Auf einmal saß da jemand und hat... Ja, so weit draußen. Ist überall in Berlin mittlerweile. Harte Drogenszene, kein Problem. Das Foto zeigt jetzt mein quasi Heimatort Berlin-Tegel. Da ist Mitte 2023 ein Pavillon angezündet worden oder abgefackelt. Und die Brandruine steht noch heute und sieht so aus.
Sieht schick aus.
Hier Böllerreste.
Ja, Silvester ist nicht so lange her.
22. Februar 26 Böllerreste in Tegel. Das ist das Fenster meiner alten Schule. Da ist der Lack auf jeden Fall ab.
Ja.
Wir sehen, dass da natürlich überhaupt nichts wärmegedämmt wurde, nichts modernisiert wurde. Hauptsache, ihr müsst euer Privathaus für Zehntausende Euro instand setzen. Und hier ganz normale Berliner Straßenszene. Ja,
das ist aber quasi unter jedem Mülleimer in Berlin so.
Ja, so sieht's aus. Und herzlichen Glückwunsch, frohe Weihnachten. Und warum ist das alles so spannend? Leute, ich habe nicht danach gesucht. Es hat mich einfach gefunden. Und das findet ihr überall in Berlin. Es herrscht ein allgemeiner Zustand der Verwahrlosung. Die paar Silvesterböller ist doch kein Problem. Ja, tatsächlich hat man vermutlich am Neujahrstag da auch sauber gemacht. Das sind die Reste, die nicht sauber gemacht wurden.
Beziehungsweise, ich habe ja auch noch bis spät in den Januar rein, auch teilweise bis in den Februar hinein, sogar in ganz Berlin auch noch Böller gehört. Also wer sagt uns nicht, dass das vielleicht erst 2 Wochen alt ist?
Das wird über Wochen nicht weggeräumt. Der Weihnachtsbaum kann da vielleicht auch noch im Mai sein oder im Juni sein, denn die Straßen werden einfach nicht gereinigt. So ist die Realität. Interessiert uns nicht, können wir nicht machen. Rollsplit, tonnenweise Rollsplit aus Berliner Straßen. Ich bin mir sicher, dass das noch eine Weile so sein wird. Eine geile Stadt. würde wissen, der Frost ist vorbei und würde sofort Hebel in Bewegung setzen, um den Rollsplitt von den Gehwegen zu schaffen, weil es einfach ungepflegt aussieht. Dieser Staat ist aber alles egal. Wir haben ja kein Geld, wir haben auch gar keine Kompetenz und darum machen wir es einfach nicht. Und eure Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Da sieht es so aus. Schämt euch alle für eure Hauptstadt.
Das ist die Wahl. Visitenkarte.
Das ist unsere Visitenkarte und so sieht es überall in Berlin aus und ich bin sicher, das ist symptomatisch für ganz Deutschland.
Wir sind gerade so schön in Fahrt. Sollen wir in unseren zweiten Themenblock?
Unbedingt.
Das machen wir. Wir starten in den zweiten Themenblock und in dem, da treffen wir heute mal so ein paar alte Bekannte wieder. Denn wir haben uns gefragt, wie schlecht steht es eigentlich tatsächlich um unser Land? Wird vielleicht einfach zu viel schwarz gemalt? Ist es gar nicht so arg, wie viele sagen?
Darum schauen wir zunächst kurz zurück. Genauer gesagt in das Jahr 1998.
Der Machtwechsel begann am Sonntag mit der ersten Prognose pünktlich um 18 Uhr. Jubel vor der Bonner SPD-Zentrale. Tausende jubeln mit Gerhard Schröder.
Jürgen Trittin, Joschka Fischer, Kerstin Müller und Gunda Röstl wollen sich mit der SPD-Führung zu ersten Sondierungsgesprächen treffen.
Wir können nicht klagen.
Es ist die erste Regierungsbeteiligung der Grünen und das letzte Mal, dass die SPD bei einer Bundestagswahl über 40% erreicht. Rot-Grün übernimmt das Land vom ewigen Helmut.
Ja, Kanzler Kohl hat die Republik in keinem guten Zustand übergeben. Fast 28.000 Unternehmensinsolvenzen im Jahr der Wahl, eine Arbeitslosenquote von 11%, immerhin dazu ein Wirtschaftswachstum von rund 2%.
Sozialdemokraten und Grüne legten ordentlich los. Es gab die Agenda-Politik und eine Reform nach der anderen. Arbeitgeber freuten sich, Arbeitnehmer eher weniger. Und 2005 war dann schließlich Schluss.
So wahr mir Gott helfe.
Äußerlich gut gelaunt übergibt Gerhard Schröder nach 7 Jahren das Kanzleramt.
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
Deutschland wird zum ersten Mal von einer Frau regiert.
Ich bin sehr zufrieden, bin glücklich.
Ja, das glauben wir sofort. Der Status quo im Jahr der Wahl, fast 37.000 Unternehmensinsolvenzen, eine Arbeitslosenquote von fast 12% und ein Wirtschaftswachstum von nicht mal 1%.
Oh, das ist aber schlecht. Deutlich schlechter als zu Beginn von Rot-Grün. Experiment, also gescheitert? Kommt drauf an, wen man fragt.
Ja, viele Ökonomen sagen bis heute, dass die Reformen der Regierung Schröder überhaupt erst zu einem Wachstum unter der Regierung Merkel geführt haben. Nach dieser Lesart...
Ach, deswegen bauen die jetzt nur noch Scheiße, damit die nachfolgende Regierung davon nicht profitiert.
Das ist so clever. Verbrannte Erde, Benjamin, verbrannt.
Deswegen nutzt du die Regierungszeit einfach, um genau deinen Leuten was Gutes zu tun, damit genau die sich bereichern können, damit wenigstens die irgendwas davon haben.
Also nach dieser Lesart erntete diese Regierung also dann die Nachfolgeregierung die Früchte ihres Vorgängers. Und so wurde unsere die Angie, die 2017, zum 4. Mal in Folge ins Kanzleramt gewählt.
Ich hätte mir sicherlich ein etwas besseres Ergebnis gewünscht, aber ich bin nicht enttäuscht. Ich danke erstmal den Wählerinnen und Wählern, die uns die Stimme gegeben haben. Und außerdem sind wir klar stärkste Kraft geworden, CDU und CSU gemeinsam.
Nach vielen Höhen und Tiefen liegt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Wahljahr bei rund 20.000. Die offizielle Arbeitslosenquote lag bei knapp 6%. Das Wirtschaftswachstum bei 2,8%.
Ja, doch der Anfang vom Ende war bereits eingeläutet. Atomausstieg und Energiewende, Massenmigration, eine politische Orientierung nach links. Und wenig später dann die verheerende deutsche Corona-Politik.
All das führte auch in vielen anderen Ländern der EU zu einer Wirtschaftsflaute und Gräben in der Gesellschaft. In Deutschland aber ganz besonders. Und als viele Bürger sich dachten, schlimmer kann es kaum mehr kommen, wurden wir 2021 eines Besseren belehrt.
Die ersten Sondierungen von SPD, Grünen und FDP haben am Donnerstagvormittag in Berlin begonnen. Die SPD hatte sich am Morgen zuversichtlich gezeigt, dass am Ende eine Regierung gebildet werden könnte und Olaf Scholz für die SPD Kanzler werde.
Ja, wir wollen ja nicht übereinander reden, wir wollen miteinander reden.
Na, das hat ja prima geklappt. Nicht?
Novabo. Norbert Walter Borjans, der hat alles richtig gemacht. Das sinkende Schiff verlassen, bevor ihn die SPD mit nach unten zieht.
Eigentlich waren die Voraussetzungen zum Start ja gar nicht so schlecht. 14.000 Unternehmensinsolvenzen, Arbeitslosenquote offiziell 5,7%, Wirtschaftswachstum, Achtung, knapp 4%.
Unter der Lupe ergab sich aber schon damals ein anderes Bild. Während Corona gab es diverse Sonderregeln zum Insolvenzrecht. Auch gab es staatliche Hilfen, die später zurückgezahlt werden mussten.
Außerdem war die Kurzarbeit während der Corona-Zeit auf ein historisches Hoch geklettert. Kein Wunder also, dass die Zahlen damals so gut waren, denn sie wurden künstlich aufgehübscht.
Und jetzt, nach der üblen Ampelzeit, wir blicken ein letztes Mal auf unsere drei Vergleichswerte. Für das aktuelle Jahr gibt es noch keine Daten, darum schauen wir auf das Jahr 25.
Knapp 22.000 Unternehmensinsolvenzen, eine offizielle Arbeitslosenquote von 6,3% und ein Wirtschaftswachstum von, es herrscht Rezession und das BIP sank das dritte Jahr in Folge.
Nach drei Jahren vor allem grüner Wirtschaftspolitik stehen wir heute vor der Notwendigkeit, liebe Freundinnen und Freunde, die marktwirtschaftliche Ordnung in unserem Lande wiederherzustellen.
Das sagte Bundesfritz vor ziemlich genau einem Jahr. Er kündigt einen Herbst der Reformen an und eine Wirtschaftswende. Und überhaupt will er alles ganz anders machen als die Vorgängerregierung.
Ja, blöd nur, dass mit der SPD ein Teil der Vorgängerregierung in seinem Kabinett sitzt. Was wurde uns echt nicht alles versprochen, ne? Hier zum Beispiel von Unionsfraktionschef und Maskenmogul Jens Spahn.
Bei denjenigen, die Gas brauchen, zu Hause auch im privaten Haushalt, die Gasspeicherumlage fällt weg. Das ist für eine vierköpfige Familie, Strom und Gas zusammen, etwa 150 Euro Einsparung im Monat.
Klasse! Also es stimmt, die Gasspeicherumlage ist weggefallen. Nach aktuellen Berechnungen liegt die jährliche Ersparnis pro Familie aber eher bei 30 Euro. Und auch wenn die Energiepreise nicht mehr ganz so hoch sind wie zu Beginn des Ukraine-Kriegs, im internationalen Vergleich liegen wir weiterhin auf einem Spitzenplatz.
Aber wie kommen wir denn jetzt aus dem Tal der Tränen wieder raus? Jemand einen guten Vorschlag?
Es geht, indem wir uns gesamtgesellschaftlich auch einen gewissen Zumutungsmut eben auch zulegen, weil den braucht es in gewisser Weise.
Mal im Ernst, wohin steuert bitteschön ein Land, in dem ein Philipp Amthor Staatssekretär für Staatsmodernisierung ist? Und wohin steuert übrigens eine CDU als Partei, in der Philipp Amthor Mitgliederbeauftragter ist?
Das ist ein Land, in dem das Fax erst ausgedruckt und dann wieder eingescannt wird. Ganz nach dem Motto, jung aussehen, alt denken, teuer abrechnen.
Jung aussehen. Nun ja. Und apropos teuer. Die Bürokratie kostet die deutsche Wirtschaft jedes Jahr bis zu 150 Milliarden Euro. Allein durch die Dokumentationspflichten gehen Millionen an Arbeitsstunden in die Verwaltung anstatt in die Produktion.
Absurdes Beispiel gefällig. Die Firma 2 bei Darmstadt, die produziert Taschen. Eigentlich. Denn es hagelt immer neue Verordnungen, die den Betrieb in den Wahnsinn treiben. NTV berichtet am Montag.
Da ist zum Beispiel die Produktsicherheitsverordnung, die seit Dezember 2024 in Kraft ist.
Totaler Wahnsinn, ja. Das heißt, wir müssen für jeden unserer 900 Artikel ein Produktsicherheitsblatt erstellen. Da müssen wir uns überlegen, was kann alles mit so einer Tasche passieren? Wie kann ich mich verletzen, ersticken, erwürgen, vergiften? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das tue?
Bei solchen Vorschriften ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr hoch. Suizid durch Handtasche. Wer kennt es nicht? Weißt du, ich würde den Deutschen und der EU sogar zutrauen, dass sie den Handtaschenhersteller zwingen, einen Beipackzettel mitzugeben. Achtung, sind sie selbstmordgefährdet? Mit dieser Handtasche könnten sie sich erhängen.
Handtaschenverbotszone, wann?
Ja, es muss ja so sein.
Ein Wunder, dass in Deutschland bei all den Vorschriften überhaupt noch produziert wird. Nächstes Beispiel, die Firma Zwickröll in Ulm.
Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, Konfliktminerale-Verordnung, Energiedienstleistungsgesetz, drei von vielen Vorschriften, über die sich Jan-Stefan Röll fast täglich ärgert. So muss die Firma etwa genau erfassen, wie viel Energie erzeugt und verbraucht wird. Sie muss Pläne erstellen, den Behörden vorlegen, sich kontrollieren lassen.
Und so geht es der gesamten Industrie in Deutschland. In den deutschen Betrieben stapeln sich die Aktenordner. Rechnungen, Lieferscheine, Reinigungspläne, Umwelt- und Klimavorschriften, Prüfberichte, Melde- und Nachweispflichten, Routine-Reports.
Laut Mittelstandsvertretern geht jede fünfte Arbeitsstunde auf Dokumentationspflichten zurück. In manchen Branchen sogar noch mehr. Und wenn in Berlin eine Regelung aufgehoben wird, kommen aus Brüssel zwei neue dazu.
Als hätte die Wirtschaft nicht schon genug Probleme. Die Konsequenz? Immer mehr Firmenpleiten im Land. Und hier gibt es einen entscheidenden Unterschied zu den hohen Insolvenzzahlen, die es auch früher immer wieder gab.
Na, das Handelsblatt berichtet, Großinsolvenzen stiegen 2025 auf Negativrekord an. Insgesamt 94 Großunternehmen gingen in Deutschland laut einer Studie insolvent. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Auswertung 2015.
Die Auswirkungen davon werden wir erst noch zu spüren bekommen. Denn Großbetriebe haben Zulieferer. Daran hängen in der Regel gleich mehrere Mittelständler. Und das bedeutet weitere Insolvenzen und weiterer Jobverlust.
Apropos Jobverlust. Bürokratie betrifft ja nicht nur die Privatwirtschaft, sondern auch den Staat selbst. Der Nachrichtensender Welt berichtete bereits im vergangenen Jahr.
Bei einer aktuellen Bertelsmann-Studie würden viele Jobcenter, die für das Bürgergeld zuständig sind, zu viel Geld für das Verwalten ausgeben, statt für die Arbeitsförderung. In einigen Jobcentern würden bis zu 70% des zur Verfügung stehenden Geldes in die Verwaltung fließen.
Oh, das ist aber viel.
Glücklicherweise haben Union und SPD ja eine Sozialstaatsreform angekündigt. Wir erinnern uns, aus 4 Behörden werden 2, eine für erwerbsfähige Menschen und eine für nicht erwerbsfähige Personen.
Wie wir bereits in einer letzten Basta-Berlin-Folge durchgerechnet haben, wird die Reform den Staat vermutlich sogar noch mehr kosten. Aber das ist nicht alles.
In der Bild lesen wir am Sonntag Jobcenter-Alarm vor Bürgergeld aus. Wir laufen unvorbereitet ins offene Messer. Aus Bürgergeld wird Grundsicherung. An der Basis macht man sich Sorgen wegen der Umstellung.
Demnach berichten Mitarbeiter, dass es große Zweifel an der praktischen Umsetzung gäbe. Man sei praktisch überhaupt nicht vorbereitet. Außerdem soll es strengere Vermögensprüfungen geben, was einen enormen Mehraufwand bedeutet. Dafür gäbe es aber schlicht kein Personal.
Wie reagiert die Bundesagentur für Arbeit auf diese Bedenken? Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Die Agenturchefin und ehemalige SPD-Vorsitzende und Laiensängerin Andrea Nahles sagt, das wird schon klappen. Man hätte ja auch in der Vergangenheit bewiesen, dass man unter großer Last leistungsfähig sei.
Unter großer Last leistungsfähig, so habe ich das damals im Studium genannt, wenn man nach einem durchzechten Wochenende montags wieder im Hörsaal sitzen musste. Körperlich anwesend war man da mehr, aber auch nicht.
Überlastung, wohin man schaut, in den Betrieben, in der Verwaltung und auch in der Justiz. Wir hatten es ja vergangene Woche schon einmal kurz angesprochen. Das wollen wir jetzt noch etwas vertiefen. Wie ist die aktuelle Lage in der Justiz?
Sagen wir es mal so, unsere Justiz, die gleicht einer Wüste. Endlose Aktenberge, kaum Personal und wer jetzt auf ein Urteil wartet, sollte genug Wasser mitbringen.
So überlastet, dass Kriminalfälle nicht innerhalb der Normfristen bearbeitet werden können und die Justiz daher die Beschuldigten aus der Untersuchungshaft entlassen muss. Bundesweit kamen im Jahr 2025 50 Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. In den meisten Fällen geht es um den Vorwurf der Vergewaltigung, der Tötung oder der schweren Körperverletzung.
Gesehen bei News. Ist aber alles nicht so schlimm? Das sind ja alles nur mutmaßliche Straftäter.
Ja, da kann bestimmt gar nichts passieren. Bei der Legal Tribune Online, da lesen wir, mehr als 1 Million offene Strafverfahren, Strafjustiz vor dem Kollaps. Laut Richterbund haben die unerledigten Strafverfahren in Deutschland eine Rekordzahl erreicht. Die Gerichte seien überlastet, gelegentlich mit fatalen Folgen. Die Gewerkschaft der Polizei spricht von einer dramatischen Situation.
Und weiter heißt es, aus Sicht der Polizeigewerkschaft leiden die Ermittlungsbehörden vor allem unter enormem Aktendruck. Personalmangel, gestiegenen Dolmetscherkosten, Massenverfahren, schleppender Digitalisierung und neuen Kriminalitätsphänomenen. Die Menschen in Deutschland fühlen sich unsicher und verlieren zunehmend das Vertrauen in den Rechtsstaat.
Darum brauche es dringend mehr Polizisten, Staatsanwälte und Richter. Was wir uns fragen, was ist denn mit diesen neuen Kriminalitätsphänomenen gemeint? Und warum braucht man dafür so viele Dolmetscher?
Gemeint sind gleich mehrere Bereiche, die es früher so entweder noch nicht gab oder die extrem gestiegen sind. Dazu gehört etwa Internetkriminalität, bei denen die Täter oft im Ausland sitzen.
Hinzu kommt eine zunehmende organisierte Kriminalität in Deutschland, aber auch migrationsbedingte Massenverfahren. Es gibt mehr Fälle, mehr Beteiligte, mehr Daten und mehr Sprachen.
Übrigens sind nicht nur die Strafgerichte völlig überlastet, sondern auch die Verwaltungsgerichte. Warum, erfahren wir vor wenigen Tagen bei Welt TV.
Es gibt mehr Ablehnungsbescheide vom BAMF, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Also es werden mehr Menschen erhalten, die Ablehnung, sie dürfen nicht in Deutschland bleiben. Und dann gibt es aber eben auch mehr, die dagegen klagen. Natürlich auch unterstützt durch Gruppen wie Pro-Asyl-Lobbygruppen und NGOs.
Moment, verstehe ich das richtig? Die Regierung kriegt es endlich hin, dass weniger Migranten in Deutschland bleiben dürfen. Dann kommen von der Regierung bezahlte NGOs, klagen dagegen und lähmen die deutsche Justiz. Klassische Lose-Lose-Situation.
Genau so ist es. Diese Asylverfahren dauern dadurch dann auch gerne 2 bis 3 Jahre oder sogar noch länger, je nachdem, wie hartnäckig die NGOs am Ball bleiben.
Man kann bis wirklich mehrere Male, 7, 8 Mal, je nach den Umständen, nochmal sagen, nein, das akzeptiere ich nicht, gehe nochmal zum Oberverwaltungsgericht, ich lege nochmal Berufung ein, ich stelle einen Folgeantrag, weil meine Umstände haben sich geändert und das kann es ja eigentlich nicht sein.
Ja, das kann es eigentlich nicht sein.
Ein Land im Dornröschenschlaf, gelähmt von Bürokratie, Migration und Energiewende. Kann nicht bitte mal jemand kommen und dieses Land wachküssen? Wo bleibt die Hilfe? Wo bleiben gute Ideen?
Ich finde, niemand muss Milliardär sein und da helfen wir ganz gerne. Jetzt mal ganz im Ernst, was macht man mit 1 Milliarde auf dem Konto? Was macht man mit Dutzenden Milliarden auf dem Konto? Eigentum verpflichtet steht im Grundgesetz. Wir helfen gerne, dieser Verpflichtung nachzukommen.
Die sozialistische TikTok-Tante von den Linken, Neidi Reichenschreck, die fordert die Reichensteuer als Allheilmittel für nahezu alle Probleme im Land.
Sie fragt, was macht man mit 1 Milliarde auf dem Konto? Frau Reicheneck, die Antwort lautet, ziemlich viele Steuern zahlen. Immer wieder wird zwar von den reichen Erben als Feindbild schwadroniert, das überwiegende Vermögen wurde in Deutschland hart erarbeitet und mehrfach versteuert.
Die Reichensteuer ist für die Linke sowas wie der heilige Gral der politischen Versprechen. Man glaubt fest dran, predigt es bei jedem Wahlkampf und Zweifel gelten als Ketzerei.
Die Linke glaubt sogar so sehr an ihren heiligen Gral, dass sie ihre Pläne zur Reichensteuer jetzt hochwissenschaftlich untersuchen ließ. Das Ergebnis war aber ein anderes, das man sich erhofft hat.
Ja, der Fokus berichtet am Montag, Studie zur Vermögenssteuer wird zum Eigentor für die Linke. Die Linke hat beim DIW eine Studie zu ihren Plänen zur Vermögenssteuer in Auftrag gegeben. Aber man muss bezweifeln, dass sie das Gutachten auch gelesen oder verstanden haben, denn es widerlegt deren Pläne.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, meine persönliche Meinung, die Linken wussten schon, warum sie genau das DIW damit beauftragen. Denn das DIW, nun ja, ist jedenfalls nicht im Ruf, besonders weit konservativ oder rechts zu stehen. Das DIW sollte also errechnen, ob und wie eine Reichensteuer in Deutschland umgesetzt werden könnte. Das Ergebnis brachte dann aber 2 Szenarien.
Nummer 1, das Geld wandert ins Ausland ab. Wer viel in Deutschland zahlen muss, investiert dort, wo er mehr Netto vom Brutto hat. Das Steueraufkommen würde in der Bundesrepublik also sogar zurückgehen.
Szenario 2, man kann die anderen EU- und OECD-Länder überzeugen, ebenfalls eine Reichensteuer einzuführen. Dann gibt es auch keine Fluchtbewegungen. Das ist jedoch so wahrscheinlich wie Nordlichter im Kongo.
Aber wie das mit Religionen eben so ist, da wird Wissenschaft gerne ausgeblendet. Die Linke will von ihrer eigenen Studie plötzlich nichts mehr wissen.
Grüße aus der Insolvenzrepublik Deutschland. In der Überlastung als leistungsfähig gilt, in der Energie ein Luxusgut ist und die Wirtschaft der Klimaneutralität geopfert wird.
In der Gerichte lieber Corona-Kritiker wegsperren als Schwerverbrecher, in der Bürger stets die politische Suppe auslöffeln darf. Und wenn er sich wehrt, dann kommen steuerfinanzierte NGOs und die Zivilgesellschaft und sinkt dich in Grund und Boden.
Wir sind die Omas gegen
Nimm das, Faschismus!
Ich glaube, wir kommen mal besser zu unserem Webtipp. Ja. Der ist auch musikalisch, aber deutlich besser. Wir hatten ja in den vergangenen Monaten hin und wieder mal künstliche Intelligenz-basierte Musik vorgestellt. Mhm. Also entweder stammte der Text oder die Musik von der KI oder sogar beides. Das ist in unserem heutigen Tipp nicht der Fall.
Ja, da ist alles noch handgemacht und ist auch gut so. Der Berliner Künstler Guido de Gürich, der hat vor wenigen Tagen ein neues Lied veröffentlicht. Und allein die Botschaft ist es schon wert, dass wir das heute mit euch teilen.
Stell dir vor, es ist Frieden, heißt der Song. Zu finden auf dem YouTube-Kanal Guido Gürich. Und hier für euch ein kleiner Ausschnitt.
Stell dir vor, der Sterne-General schreibt anstatt Manöver, ihr könnt mich alle mal. Krieg spielen.
sehen wollen, bevor sie unsere Kinder auf das Schlachtfeld holen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Stell dir vor, es ist Frieden auf dem YouTube-Kanal Guido Gürich. Klick da gerne mal rein. Wir haben das Ganze auch unter unserer heutigen Folge nochmal verlinkt. Und wir schreddern. Und da hast du was mitgebracht. Ein Punkt. Ja. Ist das ein Dokument? Dürfen wir Dokumente schreddern?
Das ist ein Dokument, das ich schreddern werde, komme was wolle. Und es kommt vom Finanzamt. Das Finanzamt meines Bezirkes hat mir geschrieben und teilt mir etwas mit betreffs der Hundesteuer.
Aha.
Mein Hund ist natürlich Steuerzahler.
Klar.
Aus Kulanzgründen übernehme ich das für ihn.
Das ist so lieb von dir.
So, und dann bekomme ich dieses Schreiben und ich habe wirklich keine Ahnung, was das bedeutet. Sehr geehrte Steuerzahlerin, sehr geehrter Steuerzahler, liebe Lilly. Es wurde wie folgt umgebucht. Von Hundesteuer auf Hundesteuer. Zeitraum 25 auf viertes Vierteljahr 26, 30 Euro. Sollten Sie mit der Buchung nicht einverstanden sein, gehen Sie bitte umgehend die beanstandene Buchung.
Nicht überlos, keine 4.000.
Also, was mich daran geärgert hat, ich verstehe es erstmal gar nicht. Es ist wirklich so, dass ich Schreiben mittlerweile fotografiere und die KI frage, was drinsteht. Und das gilt nicht nur für das Finanzamt, das gilt übrigens auch für unseren Steuerberater. Und ich verstehe das nicht. Leute, warum könnt ihr nicht so kommunizieren, dass normale Menschen es auch verstehen? Wir sind ja nicht die Dümmsten. Okay, beim Diktat würden wir wahrscheinlich auch versagen.
Ja.
Aber trotzdem sind wir des Lesens mächtig. Aber warum kommuniziert ihr so? Warum schreibt ihr mir nicht, hallo Benjamin, hallo Hund Lilly, ihr habt so viel Hundesteuer bezahlt. Ihr müsst erst wieder im ersten Quartal 2027 bezahlen. Vielen Dank. Macht ordentlich Kackhaufen in die Landschaft, aber räumt sie bitte weg. Schöne Grüße, euer Finanzamt.
Ja.
Einfach mal normal mit Menschen reden, anstatt bürokratisch mit Menschen reden. Hm. Und wann hat das Finanzamt dir eigentlich gedankt für die abertausend Euro, die du jedes Jahr ans Finanzamt überweist?
Es wäre eigentlich ganz schön, wenn solche Schreiben direkt mal anfangen würden mit sehr geehrter Steuerzahler, vielen, vielen Dank, dass du einer von wenigen in Deutschland bist, die dieses Land aufbauen, die möglicherweise mit helfen, dass Straßen befahrbar sind, dass möglicherweise, keine Ahnung, wahrscheinlich werden auch Waffen davon gekauft, machen wir uns nichts vor, aber ich möchte viel mehr Demut haben vom Finanzamt. Entschuldigung, übrigens habe ich einen kleinen Tipp für dich, weißt du, wie du das alles umgehen kannst mit der Hundesteuer?
Mhm.
Darfst nur keine Einnahmen haben, weil wenn du Bürgergeld bekommst, kannst du dich befreien lassen von der Hundesteuer. So, super Tipp, ne?
Ja, da habe ich dem Finanzamt auch gleich mehrere Schnippchen geschlagen.
Schlacht der Berlin ist ein Service-Podcast.
Ja, so sieht's aus, ja. Und das gilt übrigens insbesondere für unsere Politiker. Die Politiker sollten eigentlich Politik für uns machen und nicht für sich und die Parteien. Aber da habe ich erhebliche Zweifel dran.
Ach was.
Also, ihr wisst, was abgeht. Wenn ihr aber weiterhin wollt, dass ich die Hundesteuer für das Tier zahlen kann, dann wäre es schön, wenn ihr uns finanziell unterstützen würdet. Das Finanzamt wird sich dafür am Ende des Tages zwar nicht bedanken, aber es trotzdem irgendwie zu schätzen wissen, weil sie uns natürlich auch das letzte Höschen ausziehen werden.
Richtig.
Aber so sind die Regeln, ja. Da müssen wir uns leider auch dran halten. Ja, also, eure BZ Basta 1 Zentrale ist geöffnet. Vielen Dank für eure Unterstützung im Februar.
So ist es. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Unser wöchentliches Lagerfeuer der Meinungsfreiheit. Wir sind der Meinung, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Denn wir dürfen ja all die Pinocchios und Schwachköpfe da draußen nicht gewinnen lassen. Und da ist jeder Einzelne von uns gefragt.
Vielfalt braucht mehr als Lippenbekenntnisse. Es braucht Schutz und echte Unterstützung. Wir verteidigen Stadt und Land aktiv gegen rechte Hetze.
Sagt Emily Charlotte Rödel von den Linken in Fulda. Die 22-jährige Transaktivistin ist der Meinung, dass queerfeministische Kommunalpolitik auf der Strecke bleibt.
Oh.
Sie werten das als schlimmes Zeichen. Wir hingegen sagen, nun gut, es geht in die richtige Richtung. Ich frage mich wirklich, wie viele Jahre es noch braucht, bis irgendwer mal nicht mal mehr den Rotstift ansetzt, sondern all diese Projekte einfach nur noch schreddert, weil sie verstanden haben, dass das uns überhaupt nicht weiterbringt.
Ich glaube, da braucht es noch sehr, sehr viele Wahlen dazwischen.
Also, liebe Leute, vielen Dank für eure Unterstützung. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Hier im Studio stinkt es auffällig nach Alkohol. Und warum das so ist, werdet ihr in der nächsten Woche erfahren. In der nächsten Woche haben wir hier einen ganz besonderen Gast.
Mhm.
Und das wird hoffentlich lustig. Wir werden am Montag keinen Basta-Wochenstart machen. Also nicht in Panik verfallen, wenn wir am Montag nicht zu hören sind. Am Donnerstag kommen wir wieder mit einer Spezialausgabe.
Und unserem Überraschungsgast. Freue ich mich sehr drauf. Und übrigens nochmal am Rande. Gerne könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an redaktion@basta.berlin. oder schaut auf unserer Webseite basta.berlin vorbei. Dann natürlich auch der Webshop. Und alles Weitere dann am 5. März.
Mit Wolfgang Kubicki. Mein Name ist Benjamin Golme. Bis dann.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.